Gestartet ist sie mit dem, ich sag mal, klassischen Verlagsweg, um dann sich selbstständig zu machen als Lektorin, Autorin und Podcasterin ist sie auch. Und ich bin sehr froh, dass Katharina Spangler heute hier ist. Wir werden vor allem über das Thema Ratgeber sprechen. Und ich werde mir dazu ein paar Ratschläge holen. Und damit, schönen guten Morgen. Bitte hilf mir sprachlich heute weiter.
Guten Morgen, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, wir nehmen auch viel zu früh auf, ne?
Ja, es ist Morgen, ich bin kein Morgenmensch. Es ist Montagmorgen, ich muss erstmal wieder wissen, wer ich überhaupt bin, außerhalb des Familienzusammenhalts. Ich spreche das Thema vor allem an, weil gerade Ratgeber hast du ja selber zwei, wenn ich das richtig gesehen habe, geschrieben. Und beide gingen eigentlich um Mütter.
Genau. Also ich habe die nicht allein geschrieben, sondern mit meiner Co-Autorin Michelle Jussi. Und beide, Die Klügere gibt ab und Täglich grüßt das Schuldgefühl, sind Ratgeber für Mütter in der Erschöpfung, sage ich mal. Oder Mütter, die, also vor allem der Erste, die nicht mehr können, die eigentlich Unterstützung brauchen.
Also Mütter. Zu oft
nicht, genau, also Mütter. Genau, also für alle Mütter, ja, so hatten wir uns das auch gedacht. Und der zweite ist dann etwas spezieller zum Thema Schuldgefühle und schlechtes Gewissen, weil uns das im Umfeld des ersten Buches ganz oft begegnet ist, in unseren Lesungen, bei unseren Workshops, auf unseren Social-Media-Kanälen. So, wir würden ja mehr abgeben, aber dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Also es war einfach immer mit Thema und ja. Das sind so unsere Themen und das ist auch unser Podcast Mama Fürsorge. Also wie kann man Mütter entlasten und wie kann man diese komische Erwartungshaltung, die bei uns ja vorherrscht, ein bisschen nach unten schrauben?
Ich meine, bevor wir jetzt gleich mal so in dieses Thema gehen, würde ich gerne mal ganz kurz da thematisch reingehen, weil ich finde das total toll, dass ihr das macht. Denn ich bin echt der Meinung, es wird nicht genug über das Thema gesprochen. Ja, manchmal wird gesagt, es ist halt anstrengend und das Schwerste. Aber ich weiß nicht, ob man nicht zuhört, bevor man Kinder hat, oder ob nicht genug darüber geredet wird. Weil es gibt entweder das Bild von der perfekten Mutter, die alles im Griff hat und alle Sachen selber macht und mit ihren Kindern täglich bastelt. Oder es gibt halt die überforderte Mutter, gerade jetzt die mediale Aufarbeitung, die überforderte Mutter, die in der Ecke sitzt, Haare zerzaust und nichts in den Griff bekommt und die Kinder kriegen nur noch McD. Oder so zu essen. Und irgendwo dazwischen ist ja eigentlich die Realität, obwohl ich persönlich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob es nur bei mir ist, es tendiert eher zur überforderten Mutter.
Ja, also ich glaube, es sind zwei Dinge. Also wir hören, glaube ich, schon zu, aber Mutterschaft oder auch Elternschaft, also das betrifft Väter auch, nicht ganz so, aber auch, das ist so abgedroschen, aber man kann sich nicht genau vorstellen, was es bedeutet, plötzlich für ein anderes Lebewesen derart da sein zu müssen und so viel Verantwortung zu tragen und wie sehr das Leben da durcheinander gewürfelt wird, auch wenn wir drüber sprechen. Aber wir sprechen auch zu wenig drüber. Wir sprechen vor allem zu wenig drüber, welche Erwartungen damit einhergehen. Ja, das geht dann plötzlich in der Schwangerschaft, merkt man schon, jetzt wird relativ viel von einem erwartet, was man jetzt nicht mehr tun soll vor allem, ja, wie man sich verhalten soll. Und es geht so weiter. Und ja, das mediale Bild ist gerade auf den sozialen Medien auch oft die perfekte Mama. In meiner Bubble gibt es jetzt viele Accounts. Es gibt nämlich welche, die sehr realistisch damit umgehen. Und in meiner Welt wird viel darüber gesprochen, aber das liegt ja daran, dass es mein Thema ist, ne? Und ich da wahnsinnig offen damit umgehe und auch mit meiner Geschichte, die dahinter steckt. Es ist einfach so, dass wir erwarten in unserer Gesellschaft momentan, dass man Arbeit und Kind auf jeden Fall beides macht. Und aber nicht zu viel von der Arbeit. Und man muss es auch super hinkriegen, alles. Ja, ja. Weil wenn ich zu wenig arbeite, dann bin ich zu faul und die Glucke und die Helikoptermama. Und wenn ich zu viel arbeite, bin ich die Rabenmutter. Übrigens ein deutsches Wort, ne, das nicht in anderen Sprachen so existiert. Und deswegen ist es einfach ein gesellschaftliches Ding, dass wir uns überfordert fühlen. Also wenn es jetzt jemandem da draußen so geht, das liegt nicht an einem selbst, sondern es liegt daran, dass es gar nicht möglich ist, im Moment es anders zu machen. Es gibt immer Ausnahmen. Wir sind nicht alle permanent und immer erschöpft und todunglücklich als Mütter, aber phasenweise immer wieder. Und ja, du nickst so ein bisschen, ja. Wenn man drüber spricht, also ganz oft, wenn wir Lesungen haben oder wenn wir Workshops geben oder auf Messen mit unseren Büchern sind, dann fangen die Frauen an zu weinen. Mhm. Weil sie sagen, es hört mir mal jemand zu und es versteht mal jemand, was das bedeutet. Und wenn wir jetzt hier gerade mit AutorInnen auch sprechen, das ist ja auch so ein kreativer Beruf, der ist ja kräftezehrend, und das zu vereinbaren und da Raum für sich zu schaffen und das mit Kindern zu vereinbaren, das ist echt oft sehr schwierig. Also in vielen Berufen, in unserem ist es nochmal eine andere Art der Schwierigkeit, die da dazukommt.
Da wollte ich nämlich gerade sagen, das ist ja eigentlich dann so dieser nächste Schritt und diese nächste Erwartungshaltung, die nächste Sache, wo man teilweise mit Schuldgefühlen, aber auch mit Anschuldigungen zu tun hat, ist ja dieses, ich mache dann auch noch mein Ding. Ich gehe jetzt nicht zurück in einen Halbzeitjob. Ich mache nicht, weiß ich nicht, nur überhaupt vereinzelt Arbeit, sondern Selbstständigkeit. Und damit meine ich tatsächlich auch Bücher schreiben oder sich halt innerhalb der Buchbranche als Lektorin selbstständig, ja, wahrscheinlich dann Lektorin, selbstständig machen oder als Dienstleisterin. Selbstständigkeit. Also gerade in kreativen Berufen und zusätzlich Kindern und ja, das ist einfach auch mit die Herausforderung, die mich sehr, sehr beschäftigt. Ich habe gerade seit 2 Wochen ein bisschen aufatmen, muss ich zugeben, deswegen ist es eher Lachen, wie ich darauf reagiere. Aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Wie siehst du das denn gerade mit dieser, das ist eigentlich das große Thema dahinter, das mit einem Satz zu sagen, wird wahrscheinlich schwer. Aber wie stehst du denn dazu erstmal?
Also ich glaube mittlerweile, dass Vereinbarkeit, so wie wir sie immer anstreben, gar nicht möglich ist. Also irgendwas bleibt auf der Strecke, weil das einfach zeitlich nicht zu koordinieren ist. Also
Sind wir ehrlich, wahrscheinlich meistens man selbst, oder?
also wenn wir jetzt, es gibt ja immer mal wieder da auch Studien und alles Mögliche, aber wenn wir erwarten, dass zwei Leute im Idealfall, alleinerziehend ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer,
Ja.
dass Mutter und Vater oder zwei Elternteile beide 40 Stunden abrocken können und die Familie läuft. Das ist kaum machbar. Und dann ist eben die Frage, warum es immer auf oder zu Großteilen auf unseren Schultern lastet, auf dem der Mütter. Warum es keine Modelle gibt, Arbeitszeitmodelle, Elternzeitmodelle, gesellschaftliche Akzeptanz dafür, dass man sich das vielleicht anders aufteilt, dass auch die Väter mehr mit einspringen, dass es okay ist, dass beide in Teilzeitkarriere machen zum Beispiel. Ja? Also dass nicht einer sagen muss, ich bin der oder diejenige, die Karriere macht, es gibt es ja auch umgekehrt, und der andere muss die Care-Arbeit zum großen Teil schultern, weil vielleicht nicht genug Kinderbetreuungsmöglichkeiten da sind oder weil das dann gesellschaftlich nicht anerkannt wird oder ja, und viele müssen ja doppelt arbeiten. Es ist ja nicht so, dass wir alle die Wahl haben.
Und nur mal
Wollen
ganz
wir das
kurz,
machen? Ja.
wer nicht direkt in dieser Bubble ist und jetzt das Wort Care-Arbeit hört, das
Ja,
bedeutet
sorry.
nicht Haushalt und, nein, ich kenne das
Ja.
zum Glück, aber es bedeutet nicht, dass man jetzt nur noch im Haushalt fegt, sondern Care-Arbeit ist tatsächlich das englische Wort Care, wo es darum geht, sich zu kümmern um die Kinder und um die Familie sozusagen. Ich wollte es mal ganz kurz, ich mag immer gerne das einmal
Genau.
mit aufdröseln.
Also Sorgearbeit, und das umfasst nicht nur für Kinder, sondern auch zum Beispiel für pflegebedürftige Angehörige oder
Ja.
Eltern, was auch ganz oft eine weibliche Aufgabe ist. Genau,
Toll.
deswegen ist es super schwierig. Und es gibt ja auch zum Beispiel für Selbstständige, und das betrifft nicht nur unsere Branche, es gibt da ja auch eine Initiative, die sagt Mutterschutz für alle, dass da ja zum Beispiel gar kein Mutterschutz da ist. Wenn man jetzt nicht zum Beispiel in der KSK ist, das ist wieder was anderes, aber das ist eine Schreinerin, glaube ich, die das ins Leben gerufen hat, die sagt, ich muss halt arbeiten bis zum Schluss und dann habe ich Verdienstausfall. Wie
Ja.
kann das sein, dass es da keine Regelungen gibt? Und wie kann es sein, dass wir einfach als Gesellschaft erwarten, dass alle ableisten und zwar nach alten Mustern? Und wir Frauen jetzt einfach beides machen müssen, wo früher, und das war auch nicht super, die Frau immer zu Hause geblieben ist und da gar keine andere Wahl hatte, aber natürlich nicht diese Doppelbelastung. Und jetzt ist sie da und sie ist oft auf unseren Schultern. Und ich möchte jetzt für alle, die zuhören, ne, das ist kein Bashing für Männer oder so, also da, das heißt nicht, ihr Männer seid alle doof und macht das nicht möglich, sondern das
Ich
sind,
weiß nicht, ob hier Männer zu. Nein, doch, mindestens ein Mann hört hier zu.
es ist ein gesellschaftliches Ding, ne? Und
Ja.
das sind ganz viele Prägungen, die sehr, sehr viele Jahre und Jahrzehnte weitergegeben wurden über Familien, oft auch ein deutsches Ding. Das sind echt noch verquere Ansichten aus Zeiten, die wir alle nicht wieder haben wollen, wie eine Frau, wie eine Mutter zu sein hat. Und da allein und individuell gegen anzukämpfen, ist möglich. Und man muss ja auch sich in diesem Rahmen irgendwie seine Erholung schaffen, seinen Raum suchen. Aber es wäre schon wünschenswert, wenn sich da generell was ändern würde, weil jeder allein kann das nicht ändern.
Ich weiß gar nicht genau, ob es da teilweise sogar auch noch regionale Unterschiede gibt. Ich weiß nicht, wo kommst du nochmal her?
Ja, ich komme aus Bayern. Also ich
Ja,
sitze hier zwischen Regensburg und Nürnberg.
ich merke
Ja.
das bloß halt auch in dem, wie du darüber sprichst, dieses früher zu Hause bleiben, dass das früher bei dir noch nicht dieses früher. Und hier merkt man wieder tatsächlich, dass ich eben aus der ehemaligen DDR stamme, dass ich also hier in Mecklenburg sitze, weil für mich war es immer normal, dass meine Mutter gearbeitet hat, dass meine Oma gearbeitet hat, dass eben die Frauen hier gearbeitet haben, dass diese Doppelbelastung schon sehr, sehr lange da ist. Das heißt, es ist eine Form von Normalität. dass man hier arbeitet. Es ist eher was Ungewöhnliches, wenn jemand zu Hause bleibt und dass man dann eher hier schon wieder mit Menschen darüber spricht, was ist denn mit der nicht? Also jetzt natürlich jetzt nur so dieses Klischeehafte, wie da drüber gesprochen wird, von wegen, möchte sie denn nicht mal arbeiten? Kann man das denn auf Dauer machen? Und damit macht man sich doch abhängig vom Mann und irgendwann sitzt man dann vielleicht da und hat nicht mehr gearbeitet. Irgendwann ist es dann wieder schwieriger, in den Arbeitsmarkt reinzukommen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Was machst du dann? Diese Fragen sind da sehr viel. Ich habe aber gemerkt, dass wenn du also zurückgehst in ein Angestelltenverhältnis, gibt es keine Fragen, gibt es auch nicht dieses von außen, dass geguckt wird, ob jetzt Halbzeit oder ganztags, wird dann halt bei ganztags eher schon wieder geguckt, wie kriegt man es unter den Hut. Die Schwierigkeit sehe ich noch, dieses von wegen, wie jetzt selbstständig. Mhm. Diese Sicherheit nimmst du auch noch weg, du willst doch für deine Kinder da sein. Ist es nicht Unsicherheit, die du dann halt mit reinbringst? Du machst doch so viel, wie ist das denn möglich? Das könnte ich ja nicht. Ist auch immer so ein Satz. Das könnte ich ja nicht.
Ein schönerer Satz wäre, Hilfe anzubieten. Ne? So, oh, du machst ganz schön viel. Kann ich dir mal was helfen? Also,
das stimmt. Das machen sie. Da wären wir bei dem Thema, Hilfe anzunehmen. Meine Oma möchte zum Beispiel ständig mir helfen, Wäsche zusammenzulegen und mir ist das manchmal unangenehm und so weiter. Okay. Also das gibt es tatsächlich auch. Also ich rede jetzt mehr von meinem Fall und von dem, wie es hier beispielsweise aufgenommen wird. Aber was eben nicht gesehen wird, wenn ich dann wirklich Schwierigkeiten habe, wenn ich halt sage, es geht nicht mehr und ich weiß nicht, was ich machen soll, dass dann nicht ist, wie können wir halt mit den Kindern irgendwie helfen oder was können wir da machen, sondern es ist dann, deine Selbstständigkeit ist schuld.
Du hast es dir ja so ausgesucht.
Du hast es dir so ausgesucht und von wegen, du machst ja auch da zu viel. Naja, ist ja klar, dass du dann keine Energie hast für deine Kinder, wenn du das alles in deine Arbeit steckst. Aber jetzt sind wir nämlich, warum diesen ganzen Dreh ich jetzt gegangen bin, um in diese Branche zu kommen. Das, was ich jetzt ja hier mache, das, was ich ja arbeite, ist ja meins. Das ist eigentlich das, was ich für mich mache. Das ist eigentlich das, wo ich dann quasi sane, also so bei mir bleibe, nicht durchdrehe. Es ist natürlich anstrengend, es ist natürlich viel zu tun, aber das ist der Spaß in meinem Alltag, den ich mir quasi gönne. Wenn ich das nicht hätte, ich weiß, ich könnte das andere nicht nur. Es ist schlimm, dass ich das manchmal so habe, aber ich habe die Erkenntnis gehabt, ich könnte es nicht.
Ich finde es gar nicht schlimm. Also warum solltest du nur in Anführungszeichen, weil du Mutter geworden bist, plötzlich keine anderen Interessen mehr haben und keine anderen Bedürfnisse mehr haben? Also es gibt sicher. Also es gibt wie immer gibt es Leute, die in einer Sache total aufgehen. Und wenn das Kinder haben, ist es wunderschön. Aber es heißt nicht, dass alle, die Kinder haben, da drin aufgehen müssen. Und von Männern wird es in der Regel nicht erwartet oder von Vätern. Da würde es halt keiner sagen, ah, du bist selbstständig oder du hast Stress im Job. Ja, da hast du dir das so ausgesucht. Ja, wie willst du denn das mit den Kindern vereinbaren? Ne? Das ist eine ganz schwierige Sache. Und ich sehe das wie du. Also ich ziehe aus meiner Selbstständigkeit, aus meiner Arbeit wahnsinnig viel raus. Und ich finde auch, es ist ein Privileg, das machen zu können, was mich glücklich macht, ne, das hat auch nicht jeder, da sind auch finanzielle Hintergründe wichtig und solche Sachen. Aber wir müssen Müttern zugestehen, dass sie was für sich machen. Und zwar sowohl beruflich als auch im Hobby, dass sie das sich auch dafür verwirklichen können, weil dann geht's uns auch besser. Also dann bin ich auch besser für meine Kinder da, wenn ich, klar ist es manchmal stressig im Job und dann bin ich auch irgendwie, wenn ich abends heimkomme, denke ich, oder ich arbeite von daheim, wenn ich aus dem Büro komme und die Kinder hole und bin platt. Aber trotzdem gibt mir das in Summe irgendwas. Und als ich nur zu Hause war, hat mir das war schwierig für mich, sehr, sehr schwierig und zu wenig. Und ich finde, wir dürfen uns auch wünschen, mehr zu machen. Also das ist ja, wäre ja unglaublich, wenn wir dann plötzlich unser Leben einfach einstellen müssten für eine Zeit oder nur noch auf eine Sache fokussieren. Hm.
Ja, merke ich auch, wenn bei solchen Sachen so diesen Unterschied Mann und Frau, das ist, das war mit Babys und so extrem, finde ich noch. Vor allem, wenn jetzt auch ist Messe, Buchmessen. Das sind drei Termine, wo ich im Jahr weg bin. Und dann wird gesagt, du bist ja nicht da. Und wie schafft dein Mann das denn? Wie soll das denn klappen? Er ist häufiger unterwegs. Und da gibt es das nicht.
Da fragt niemand, ja. Ja, nee, ich habe da, also das ist auch.
Er wird hier so durchgefüttert dann in der Zeit. Der kriegt drei Mahlzeiten am Tag.
Ach, du bist nicht da? Sollen wir helfen, dein Mann? Ja, also da muss ich sagen, weil ich höre öfter auch die Frage, ach, du hast nie mehr ein schlechtes Gewissen, wenn du ein Buch drüber geschrieben hast? Nein, ich habe das auch. Und zum Beispiel diese Reisen zu den Messen sind es für mich auch, vor allem, weil ich so gern auf Messe gehe. Aber es ist ja trotzdem Arbeit, aber dann habe ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, es ist ja auch cool, ich gehe da ja super gern hin, aber trotzdem bin ich nach 3 Messetagen völlig im Eimer. Und trotzdem war es Arbeit. Und ja, das nehme ich mir jetzt immer mehr raus, aber es hat auch gedauert zu sagen, ich fahre zu diesen Messen. Es ist auch gerade am Anfang, wenn die Kinder sehr klein sind, auch einfach manchmal schwierig wegzufahren, ne? Da loszulassen, wollen wir alles gar nicht kleinreden, das ist auch nicht so einfach und zu koordinieren. Aber mir ist eben wichtig zu sagen, dass Mütter auch selbst entscheiden dürfen. Was wollen sie arbeiten, immer von wirtschaftlichen Zwängen jetzt abgesehen. Und wenn sie es selbstständig machen wollen, warum sollen sie das nicht tun dürfen? Natürlich muss man das in der Partnerschaft irgendwie koordinieren. Es kann ja keiner in der Partnerschaft sagen, ich mache jetzt einfach mein Ding. Es interessiert mich nicht, was mein Mann, meine Frau, meine Kinder davon denken. Das ist halt ein Familienleben. Aber dass wir die gleichen Möglichkeiten kriegen und dass es nicht immer hinterfragt wird, wenn wir das machen, bei Dingen, die Männer und Väter einfach selbstverständlich tun.
Und da kommen wir nämlich tatsächlich jetzt auch mal zum Schreiben. Und zwar ist es ja für viele noch nicht die Selbstständigkeit oder die nebenberufliche Tätigkeit. Und gerade Mütter haben ja häufig, also ich habe das Gefühl, es kann auch hier wieder bubbleabhängig sein, dass sehr viele Mütter sagen von wegen, ich möchte jetzt schreiben, weil gerade diese Elternschaft, diese Elternzeit, die Schwangerschaft, ein wahnsinniger Bruch ja im Lebenslauf ist. Es bringt einen dazu, ich bin jetzt erstmal raus von meinem Trott, in dem ich war, mit dem Beruf, den ich ergreifen wollte. Hassel, 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 bück dich hoch. Und dann auf einmal ist dieses so und nu, dass man erstmal da rauskommt und erstmal so drüber nachdenkt. Ich meine, es könnte auch ein bisschen bei mir noch der Sonderfall gewesen sein, weil ich in meinen Schwangerschaften tatsächlich krank war und zu Hause war, dass man einfach wirklich sehr viel Zeit auf einmal hatte nachzudenken. Aber auch in der Elternzeit, wenn man jetzt, ich sag mal, ein Baby hat, was jetzt nicht gerade ein Schreibaby, also eine außergewöhnliche Situation zum Beispiel hatte, schläft es ja auch sehr viel. Man hat dann
Wenn
wirklich
man Glück
erstmal.
hat, ja.
Ja, zumindest viel, schon viel, nur nicht unbedingt am Stück. Sagen wir es mal so. Aber es
Oder
gibt ja
nicht
schon so.
unbedingt nachts, ja.
Ja, nicht unbedingt nachts, nein, nicht unbedingt nachts, aber relativ viel schon, was die aktuelle, also absolute Zahl an Stunden angeht am Tag. Und natürlich muss man dann hier gucken, was macht man denn? Aber ich glaube, wenn man gerade ein Kind hat, ist ja dann auch wirklich in diesen Schlafzeiten, dass man entweder tatsächlich selber schläft, oder dass man wirklich drüber nachdenkt, und was kommt denn dann noch? Also,
Ich glaube
und dass
auch.
hier dann vielleicht auch aufgeschrieben wird, Erfahrungen aufgeschrieben werden, wenn man halt dazu neigt, und das auch einem hilft, ist jetzt natürlich nicht jede Person, die das dann macht, aber es bringt einem ja auch so ein bisschen wieder dazu, das so zu überlegen, wer bin ich, gerade so vielleicht zum Ende der Elternzeit hin. Wer bin ich, was mache ich, was möchte ich wirklich? Und wenn dann hierbei rumkommt, dass man zu dem Schluss kommt, ich möchte schreiben und schreiben gehört zu mir und ich drücke mich gern schreibend aus. Und ein Buch, da hatte ich mir schon länger gesagt, dass ich das machen möchte. Jetzt ist die Zeit gekommen. Und dann kommt die Vereinbarkeit von wieder in den Alltag starten, Kinder oder Kind und das Schreiben. Ich fand,
Ja.
das ist mit so dieser größte Bruch, weil ich fand, also ich habe mich aus der Elternzeit heraus auch selbstständig gemacht. Und habe auch in der ersten Elternzeit dann mein Buch geschrieben, was jetzt im Herbst oder zumindest Ende des Jahres erscheinen wird. Aber dann dieses alles halten ist für mich die größte Herausforderung gewesen, oder ist es immer noch?
Ja, also ich glaube, dieser Drang zu schreiben, der kann schon kommen, weil das, wie du sagst, so ein biografischer Bruch ist, weil man sehr viel über sich selbst nachdenkt oder nachdenken muss, über das, was man möchte und auch wahnsinnig viele Emotionen plötzlich durchlebt, die man so noch nicht kannte. Also für mich war das auch bereichernd, zu erfahren, was da noch möglich ist, emotional in beide Richtungen, so. Aber Schreiben ist ja eine sehr kontemplative, ruhige Tätigkeit in der Regel. Und das ist ganz schön schwierig, sich da Raum zu nehmen, weil man schreibt in der Regel ja auch daheim. Und dann hört man die Kinder vielleicht auch wenn sie jemand anders hat. Deswegen ist das so schwierig. Und auch Autorinnen, die schon geschrieben haben und dann Mutter werden, müssen sich so Stück für Stück ihre Räume und ihre Zeiten wieder zurückerobern, weil Kreativität ja auch nicht auf Knopfdruck kommt. Ne, also natürlich kann ich mir meine Zeitslots irgendwie einteilen, aber manchmal überkommt es mich halt dann am Wochenende oder wie bei mir jetzt in den Weihnachtsferien, wo ich sage, jetzt werde ich plötzlich kreativ, eigentlich haben wir Urlaub. Ne, das ist nochmal eine andere Art der Arbeit und da haben ja viele Autorinnen auch darüber geschrieben, wie schwierig das ist, sich die Räume zu nehmen, während männliche Autoren dann einfach, keine Ahnung, 2 Wochen da und dahin fahren und sich ans Schreibtisch setzen und schreiben dürfen. Alles überspitzt formuliert. Aber das zu halten und Leben mit Kindern ist eben immer Veränderung, ist immer Chaos. Es hat Inge Hummel, deren Lektorin ich auch bin, letztens auf Instagram gepostet. Es wird immer anders, aber diese Unberechenbarkeit, die plötzlich ins Leben eintritt, die bleibt halt wirklich ziemlich lange. Auch wenn die Kinder schon größer sind, es ist immer irgendwas. Man muss sich immer neu umstellen, immer sehr flexibel sein. Und das mit einer Schreibarbeit zu verbinden, ist ein ganz schöner Kraftakt. Ja, also alle, die schreiben mit vor allem kleinen Kindern, großen Respekt halt auch nochmal, dass ihr das so hinkriegt. Und das soll jetzt kinderlose Autorinnen nicht schmälern, aber es ist natürlich, wenn man für andere noch da sein muss, eine große Herausforderung.
Ich frage mich auch, was ich früher mit meiner Zeit gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie muss ich sehr viel Zeit gehabt haben.
Denn man wächst ja auch in seinen Aufgaben, ne? Also
Ja.
man schafft dann auch mehr. Ich war trotzdem auch ohne Kinder, dachte ich mir am Freitagabend manchmal, Mann, war das für die krasse Woche und so. Und natürlich hatte ich da eigentlich mehr Zeit, aber es ist halt jede Lebensphase irgendwie anders und nicht umsonst nennt man das halt die Rush Hour des Lebens, was wir gerade durchmachen. Wir versuchen beruflich Fuß zu fassen und Karriere zu machen, gerade als Selbstständige, und wir haben kleine Kinder. Da ist viel zu tun. Und man muss eben aufpassen, und das ist mir so ein Anliegen, dass man sich selbst dabei nicht verliert und ein bisschen auf sich guckt. Wir hatten es, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch von Krankheitswellen und so. Man muss da schon ein bisschen drauf achten, dass es einen nicht völlig umhaut. Weil das hilft alles nichts, alles zu wollen, wenn es am Ende einfach zu viel ist.
Ja, also realistische versuchen zumindest sich realistisch da darauf einzulassen und diese Wildcard immer so ein bisschen mit einzuberechnen, dass es halt jederzeit irgendwas dazwischen kommen kann, weil jederzeit irgendwas dazwischen kommen kann. Eine Sache muss ich aber, weil ich das immer nicht so ganz eins zu eins nehmen möchte. Ja, Schreiben ist Kreativität, aber dieses gerade in einem Rahmen, wo so viel los ist und man sich bewusst Räume nehmen muss, finde ich halt dieses Warten auf Kreativität, das, was häufig Menschen hemmt, weiterzuschreiben. Denn ich meine, ich bin früher Journalistin oder ich bin Journalistin gewesen und habe als Redakteurin gearbeitet. Für mich war Schreiben nie, ich warte auf Kreativität, sondern Schreiben ist Arbeit. Und ich glaube, dass man dadurch halt ganz anders rangehen kann. Das heißt, man fängt erstmal an zu schreiben und hat sich einen Plan gemacht oder weiß, in welche Richtung man geht und macht das dann. Na klar, kommen manchmal dann unterschiedliche, also es gibt kreativere Lösungen für Probleme manchmal, die man aber auch nacharbeiten kann. Aber einfach dieses, gerade in so einer Situation, wo so viel Trubel ist im Leben, auf Kreativität zu warten, dann passiert halt nichts.
Ja, also ich block mir auch meine Kalenderzeiten zum Schreiben, ne? Aber manchmal kommt es dann halt auch am Wochenende und dann muss ich das kommunizieren, sage ich, muss da jetzt kurz was machen. Und das betrifft jetzt nicht nur mein Schreiben, das betrifft zum Beispiel auch Ideen für Social Media. Wenn man selbstständig ist, rattert ja ständig irgendeine Content-Maschine im Kopf, ne? Da passiert halt sowas. Aber ja, man muss viel mehr planen. Also man muss das ganze Leben als Mama plötzlich deutlich mehr durchtakten und dann eben auch das Schreiben, ne? Also sich seine Räume nehmen und die auch einfordern. Und dann auch dabei bleiben. Ich habe jetzt Schreibzeit. Bitte, die muss ich machen, das ist meine Arbeit.
Und dafür braucht man vor allem auch Verständnis dann an der Stelle in zu Hause und dass man sich da diese Räume schafft. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Hilfe nehmen, dass es auch schwierig ist zu sagen, ich brauche Unterstützung, könnt ihr denn nicht mal und dann in der Zwischenzeit nicht irgendwas, ich sag mal, seriös Produktives machen, sondern sich Zeit für sich nehmen und für Zeit fürs Schreiben nehmen, ist, glaube ich, auch nochmal so dieses, wo Schuldgefühle wachsen können, wo man wirklich bewusst sagen muss, warum man das halt auch macht. Und da hilft es ja tatsächlich auch zu wissen, warum muss ich denn jetzt schreiben? Warum gehört das denn zu mir? Warum ist das was für mich? Und wenn es tatsächlich an der Stelle, ich sage mal in Anführungszeichen, nur dafür da ist, dass man eben Zeit für sich hat, aber dass man das nach außen tragen kann, dieses, ich brauche diese Zeit. Ich meine, ich fange jetzt gerade zum Beispiel gerade erst an, wieder dieses Schreiben, also wirklich ganz vorsichtig schreiben und mein Buch wieder mehr in den Rahmen zu nehmen, weil ich weiß, ich möchte und ich werde dieses Jahr veröffentlichen. Dafür muss ich das ja wieder machen. Und ja, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, ist seitdem ich in der Buchbranche arbeite, schreibe ich nicht mehr am Buch oder schreibe ich einfach nicht mehr, weil ich diese Zeit für mich bisher nicht gefunden habe, also auch die Priorität nicht gesetzt habe. Deswegen sind da ja auch Ziele was ganz Wichtiges.
Ja, also wenn du das Thema Hilfe ansprichst, wir neigen dazu, die nicht annehmen zu wollen, aber wenn sie jemand schon aktiv anbietet, dann möchte der oder diejenige das in der Regel ja auch gerne tun. Und dann ist es auch was Schönes, helfen zu können, für den Helfer oder die Helferin. Und das sagt Michelle, meine Co-Autorin, immer nochmal dazu, wir sind dann nicht dafür verantwortlich, wenn andere sich überfordern. Also ganz oft denkt man ja als zum Beispiel ganz klassisch die Großeltern, ne, die bitte ich um Hilfe, ja, hoffentlich ist denen nicht doch zu viel und sie sagen nichts. Das sind erwachsene Menschen. Wenn es ihnen zu viel wird, müssen sie das sagen oder das nicht anbieten. Ne? Also, dass man nicht immer so eine Verantwortung auch emotional für alle Beteiligten dann übernimmt, für die, die gerade helfen und aufpassen und die Kinder und den Mann im Hintergrund, dass man dieses ganze Gefüge so zusammenhält. Wir sind für unsere Kinder verantwortlich, weil die vieles noch nicht können alleine. Das ist wirklich de facto so, das ist einfach so. Aber nicht für alle anderen Erwachsenen um uns herum. Ja, da ist jeder für sich verantwortlich und dann muss man auch ein bisschen loslassen können. Und ich habe das einfach auf die harte Tour gelernt. Ich hatte nach der Geburt von meinem zweiten Sohn und daher kommen auch diese ganzen Buch- und Ratgeberideen, hatte ich eine Wochenbettdepression. Und dann ging es mir wirklich schlecht. Und da musste ich mir helfen lassen. Und es war hart und es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, ich muss mir jetzt helfen lassen und bis ich das annehmen konnte. Aber das war für mich so der Game Changer seitdem. Ich kann das nicht immer und es klappt mal weniger und mal mehr gut, aber mehr gut, besser, mal weniger, mal besser, dass ich sage, das ist meine Zeit für mich. Und ich gehe zum Beispiel in der Mittagspause immer eine Stunde spazieren. Manchmal höre ich dann einen Podcast mit Inhalten, die auch wichtig sind. Manchmal gehe ich einfach nur spazieren. Und bis ich das geschafft habe, weil ich weiß, es tut mir gut, das ist nur Zeit für mich. Und wenn ich mich eine Stunde aufs Sofa legen würde in der Zeit, dass man das lernt, das braucht. Weil wir sind in der Regel nicht so sozialisiert und da sage ich jetzt mal, ist West und Ost kein großer Unterschied,
Stimmt.
sondern dass wir immer leisten müssen und uns keine Pausen gönnen dürfen und immer parat stehen müssen. Das ist eine Sozialisation und da ist es ganz schön schwierig, raus auszubrechen. Ja.
Ja, das sehe ich auch überregional, das Thema so, definitiv. Also Überforderung und beziehungsweise einfach nicht diese Zeiten sich nehmen, gehört, glaube ich, zur Definition von Frauen.
Ja, das ist weiblich. Also das ist ein weibliches Problem. Ne? Auch das Schuldgefühl und schlechtes Gewissen betrifft Frauen häufiger als Männer und Mütter häufiger als Väter. Väter haben wegen anderer Dinge ein schlechtes Gewissen. Die haben irgendwie die versuchen, der Versorger zu sein und solche Geschichten. Die haben auch schlechtes Gewissen, aber es ist einfach so, dass es sehr weiblich ist. Das schlechte Gewissen ist sehr weiblich. Und das ist also man weiß nicht ganz 100%, warum, aber ein großer Teil davon ist Sozialisation, weil wir das so weitergeben.
Ist abgefahren, wie 2024 immer noch das alles so mit reinspielt, obwohl uns ja eigentlich theoretisch alles offen steht. Und
Ja, aber
alle.
was über Generationen so gelernt ist und weitergegeben wird, dagegen anzukämpfen, das merkt, glaube ich, jeder, der es anders machen will als die eigenen Eltern und sich dann dabei ertappt, dass er die gleichen Sätze sagt, die gleichen Entscheidungen trifft, obwohl sie gar nicht so passen. Das ist super schwierig. Aber wir können jetzt einmal anfangen, uns unseren Kindern besser beizubringen, indem wir es ein bisschen anders vorleben, auch wenn wir es nicht immer schaffen.
Ich glaube, gerade das Thema Vorleben ist ja auch immer eine Sache, die mir dann auch immer mal wieder von wohlmeinenden Menschen gesagt wurde, von wegen, wenn du es dann vorlebst, dass du es so machst, gibst du deinen Kindern viel mehr mit.
Ja.
Nun sind wir voll ab vom Thema Ratgeber. Ich versuche gerade bewusst ein Spagat dorthin zu machen, indem ich halt frage, wenn wir denn bestimmte Dinge erlebt haben und sagen, ich möchte das mitnehmen, ich möchte das weitergeben und man entscheidet sich dann aus diesen Themen heraus, wie du es zum Beispiel getan hast, einen Ratgeber zu schreiben, wäre nämlich die erste Frage, gibt es nicht schon genug?
Also es gibt definitiv Ratgeber, viele. Wichtig ist halt, wenn ich einen Ratgeber schreiben will, habe ich einen neuen Ansatz. Habe ich einen Ratschlag, im Idealfall viele Ratschläge, die anders sind als andere. Gehe ich das anders an? Bringe ich eine Erfahrung mit, die sonst keiner mitbringt? Bringe ich eine Expertise mit, die sonst keiner mitbringt? Habe ich was Besonderes erlebt? Kann ich es besonders gut vermitteln? Habe ich eine Methode oder eine Idee entwickelt, die es anders macht? Ne? Also ich arbeite viel im Thema Elternratgeber. Und zum Beispiel Schlafratgeber gibt es sehr, sehr viele. Aber es gibt immer wieder neue und die werden auch immer wieder gekauft, wenn es einen neuen Ansatz gibt, weil das ein Problem, das drückt. Ja? Schlafmangel drückt sehr. Wir haben auch ganz schlechte Schlafratgeber, die manchmal immer noch im Umlauf sind. Aber wenn da jemand sagt, ich kenne mich wahnsinnig gut aus, ich habe da eine richtige Expertise und ich habe einen neuen Ansatz und ich kann euch zeigen, wie es anders gehen soll, dann funktionieren Ratgeber immer noch gut. Und die können. Ratgeber, wir haben das letztens auf LinkedIn, hatte ich das in der Diskussion oder auf Insta, ich weiß gar nicht mehr, ist auch ein bisschen ein komisches Wort, weil die können viel mehr sein. Und oft ist es einfach auch, dass man sich mal gesehen fühlt, dass man sich mit dem Problem nicht mehr allein fühlt. Aber es sollte dann schon auch eine Lösung anbieten. Jetzt rede ich ganz lange, aber was mir wichtig war bei unserem, es gibt sehr viele Erfahrungsberichte, zum Beispiel über Wochenbettdepressionen. Das finde ich wahnsinnig wichtig auch. Aber in der Situation, als es mir super schlecht ging, war es nicht ganz hilfreich, Bücher zu lesen über andere Mütter, denen es furchtbar schlecht ging, sondern ich wollte ja raus aus der Sache. Viele können dann auch gar nicht lesen, aber ich wollte halt was, wie kann ich das ändern? Was kann ich machen? Also neben Therapie und Medikamenten, was bei einer Krankheit einfach wichtig ist, wie kann ich noch was an meinem Verhalten ändern? Und das können Ratgeber sehr gut. Und wenn ich da ein USP finde, dann auf jeden Fall go for it und schreib so einen Ratgeber.
Ich kann es insofern auf alle Fälle nachvollziehen. Bei uns hatten wir sehr lange mit unerfülltem Kinderwunsch zu tun und beide Kinder sind auch Kinderwunschkinder. Und währenddessen, ich habe auch immer viel gelesen. Natürlich habe ich dann auch versucht, in der Richtung zu lesen. Und da gab es dann entweder so Bücher, die wirklich das Ganze literarisch versucht haben, also im Sinne von als Roman aufzugreifen. Und da war es dann entweder, es ist alles schlecht und ich habe mein ganzes Leben und weiß ich was. Also wurde sehr tief, ging man dort in den Schmerz. Oder es war dann von wegen, aber huch, ab dem Moment, wo ich aufgegeben habe, da kam das Kind. Das ist eine Sache, die sehr, sehr häufig so mit drin war. Und das möchtest du beispielsweise auch nicht unbedingt lesen, wenn du noch mittendrin steckst. Zu hören, wie
Nee.
von wegen, ach so, okay, ich muss jetzt aufhören zu wollen. Ich muss jetzt aufhören zu wollen.
Nee, sondern man möchte dann hören, also A, welche Möglichkeiten gibt es? B, wie gehe ich mit dem psychischen Druck um? Wie gehe ich mit dem Stress um? Wie gehe ich mit Partnerschaftskonflikten um? Ne? Also solche Sachen. Ne? Und da ist es, sag ich mal, wir haben die wirklich schöne Situation, dass ich als Betroffene schreibe und Michelle als Psychologin, die bei den frühen Hilfen mit betroffenen Müttern gearbeitet hat, das hat sich wunderschön ergänzt. Das ist aber kein Muss, ne? Also ich kann auch aus der Betroffenheit den Ratgeber schreiben, wenn ich die nötige Expertise dazu mir auch aneigne, ne? Und was ganz wichtig ist bei Ratgebern immer, dass man die Zielgruppe im Blick hat. Und ganz oft sind so, ich möchte das ganz schnell immer so Erfahrungsberichte, ich lese die auch mittlerweile, wo es mir besser geht, auch gerne und ich finde, das hat auch alles seine Berechtigung, aber das ist eine Art therapeutisches Schreiben und beim Ratgeber habe ich einfach die Zielgruppe viel mehr im Blick. Ne? Ich stelle mir jemanden vor, der ein drängendes Problem hat und ich möchte ihm wirklich helfen, das zu lösen. Und das finde ich so was Schönes am Ratgeber. Neben einer Unterhaltung, auch Romane können was bewegen, aber so ein Ratgeber kann so konkreten Unterschied machen im Leben. Und das kriegen wir auch rückgemeldet, wenn Leute unseren Ratgeber lesen oder dann bei unseren Lesungen sind und sagen, boah, das war so eine Erkenntnis, das nehme ich mit, das erzähle ich meiner Freundin, meinem Partner, meiner Mama. So sieht's aus, das war so ein guter Denkanstoß, da kann ich wirklich was ändern. Und das passiert nicht von heute auf morgen in der Regel, aber es ändert schon in einem was. Und deswegen bin ich in dem Genre so gern unterwegs.
Definitiv. Zielgruppe ist ja im Lektorat das, womit man einem auch immer quasi links und rechts jemanden was rüberhaut oder rübergehauen wird. Zielgruppe ist dann natürlich dann auch in der Vermarktung ein wichtiges Wort. Also es ist eigentlich so das Wort, wo man früher oder also gerade bevor ich so mehr mich damit beschäftigt habe, dachte, müssen die immer alle über Zielgruppe sprechen? Ja,
Ja.
leider schon, weil damit steht und fällt tatsächlich der Text, der Ton, die Vermarktung, das Cover, selbst die Art und Weise, ob es jetzt ein erzählender Ratgeber ist, ob es ein reiner Ratgeber-Ratgeber ist, ob tatsächlich auch hier gesiezt wird, geduzt wird, nicht direkt
Ja.
angesprochen wird, welche Situation das ist, weil gerade bei deinem Thema sind es dann halt, wenn man sich Hilfe holt, gerade kurz nach der Geburt, oder sind es dann halt die kleinen Kinder, also welche Figur man sich für dieses Marketing halt setzt, also ist quasi der Protagonist für mein Marketing, Protagonist für meine Kommunikation mit diesem Buch, dass man dich diese Person auch anlegt. Also neben Zielgruppe auch sogenannte Buyer-Persona oder Leserinnen-Persona anlegt, die man halt direkt im Hinterkopf hat bei jedem, was man halt tut an Vermarktung oder wenn man weitere Bücher beispielsweise schreibt.
Ja, und was du jetzt sagst, so die Ansprache, und das ist, ich mache ja nicht nur Elternratgeber betreue ich, sondern auch Businessratgeber zum Beispiel. Und da
Finde
ist
ich
die
auch ganz
Ansprache
spannend.
auch eine, also wie spreche ich meine Leser an, ist vielleicht eine andere, aber ist wichtig. Und ganz oft sehe ich in den Manuskripten, dass da wechselt fröhlich zwischen ich, wir, du, sie, weil man sich gar nicht sicher ist, wie viele Ratgeberautoren und Autorinnen, die trauen sich da gar nicht zu sagen, mach das so. Aber das ist wichtig, weil wenn ich einen Ratgeber schreibe, dann habe ich ja was zu sagen und dann darf ich das auch selbstbewusst sagen. Na, da muss ich nicht immer so, wir würden vielleicht könnten. Und manchmal hat man auch die Zielgruppe nicht so, wenn man die Überschriften ist, so eine Sache. Wenn die formuliert werden, sind die oft sehr kunstvoll mit Metaphern und so. Aber wenn ich ein Problem habe, möchte ich das lösen und dann möchte ich in der Überschrift genau sehen, weil Ratgeber oft nicht von vorne bis hinten gelesen werden. Was hilft mir? Und wenn das so eine blumige Metapher in der Überschrift steht, dann weiß ich gar nicht, was ist der Mehrwert, ne? Also wo kann ich wirklich ganz klar und ganz schnell einen Mehrwert haben? Weil Leute, die ein Problem haben möchten und sich einen Ratgeber kaufen, bei denen ist es so dringend, dass sie wirklich schnell Hilfe brauchen und wollen.
Das ist ja auch, ich sag mal jetzt, der Vorteil tatsächlich in der Vermarktung von Ratgebern, dass man Probleme löst und die Menschen aktiv nach Lösungen für ihre Probleme suchen und dieses Buch halt die Lösung sein können oder eben auch die Person mit ihrem Wissen als Expertin diese
Ja.
Lösung sein kann. Das ist ja einer der großen Vorteile gegenüber von Belletristik, also Vermarktung, was natürlich hier immer ein, ich lade dich ein in eine Welt, ich nehme dich mit, ich zeig dir, was du daraus für dich mitnehmen kannst. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, aber es ist ein wirklich ein, ich gehe drauf zu, ich zeig dir dein Problem, damit du weißt, was dein Problem ist. Also erstmal überhaupt manchmal darauf aufmerksam machen und das andere ist wirklich wegnehmen, mitnehmen, mitziehen, begeistern. Also es sind halt zwei verschiedene Ansätze. Das finde ich immer ganz interessant und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach so, ich wollte noch ein bisschen was Provokatives fragen.
Ja.
Gerade in Zeiten von KI, gerade du bist ja sehr dicht dran an Ratgebern. Meinst du denn, dass sich Leute genau diese Unterstützung oder diese Lösung dann doch mehr bei der KI perspektivisch suchen als bei anderen Menschen? Weil Menschen sind ja fehlbar.
Also wir diskutieren das gerade ganz viel und ich arbeite auch gerade mich viel in die KI ein, weil ich das super spannend finde. Ich glaube, dass es wie in der Belletristik auch den Menschen nicht ersetzt. Und die Expertise, die ich als gute Ratgeberautor oder gute Ratgeberautorin mit einbringe, ist Stand der Dinge jetzt, ne? Ich kann technisch nicht sagen, was die KI in 5, 10 Jahren kann.
Manchmal auch
Nicht
15 Wochen.
leistbar oder so, weil das eine Art, also das ist eine Authentizität und das ist ein Mitfühlen, ein Mitdenken und das ist ein persönliches Erleben, entweder als Betroffener oder aus dem beruflichen Kontext, was ich weiß, das kann eine KI nicht ersetzen. Wenn ich schon tausende Stunden Beratung geleistet habe, jetzt ich bleibe beim Elternbereich, ne? Wenn ich seit 20 Jahren Eltern zum Thema Schlafen berate, die KI kann die gängigen Tipps geben und die kann dir wahrscheinlich auch einen 0815 Ratgeber zum Thema Kinderschlaf raushauen. Aber das, was in der Arbeit mit den Eltern passiert, was da an Erfahrung da ist, an kleinen Kniffen und Tricks, das sind so individuelle Sachen, das wird die nicht hinkriegen. Und natürlich wird der Ratgebermarkt auch noch weiter überschwemmt werden von so schnell zusammenkopierten, jetzt halt mit KI generierten Ratgebern. Und oft ist es leider dann manchmal gerade auf so Plattformen wie Amazon halt nicht erkennbar für den Endkunden und die Endkundin, wie viel Expertise steckt da wirklich drin, von wem kommt es? Oh, der ist aber super günstig, den nehme ich mal. Und dann sind die Leute vom Ratgeber enttäuscht. Und da müssen wir echt ein bisschen drauf achten, dass da das Image nicht leidet, ne? Und dass wir ganz klar machen, wo ist Qualität drin und wo kannst du dir wirklich Hilfe holen und wo kriegst du halt nicht nur 20 Tipps zum Schlafen, die halt schon tausendmal gelesen wurden. Ja? Oder auch zum Thema Businessaufbau, wenn jemand erfolgreich sein Business aufgebaut hat oder zwei oder drei und da wahnsinnig viel Erfahrung hat, der wird dir mehr sagen können und der wird einfach mehr Eventualität mit einrechnen können als die KI. Ich glaube, dass das auch eine Chance sein kann, dass man gerade da sagen kann, das bringe ich mit und das macht's menschlich und deswegen ist es viel besser, was ich mache als Ratgeber, Autor oder Autorin.
Ich schätze auch mal, dass es hier einfach einerseits von den Autorinnen ein Schritt gemacht werden muss, aber auch von LeserInnen ein Schritt gemacht werden muss. Einmal eben von LeserInnen, was die Medienkompetenz angeht, dass man halt dann nochmal guckt, wer hat das Buch denn geschrieben? Was ist das denn für eine Person? Wo kommt die denn her? Welche Hintergründe hat sie? Andererseits aber auch von den AutorInnen, dass man eben die Funktionen, die einem beispielsweise bestimmte Plattformen bieten, dann auch nutzt. Und wenn es zum
Ja.
Beispiel ist, dass man Videos mit einstellt bei Amazon, wo man halt diese Menschen konkret anspricht, also dass man wirklich zeigt, dass ein Mensch dahinter steht mit
Ja.
diesen ganzen Dingen. Also einerseits das zeigen und es dann die Medienkompetenz brauchen, es auch dann auch einfacher machen, diesen Schritt zu gehen. Dieses Kennenlernen, wer steht dahinter? Und da sind wir auch wieder bei dem, was ich eben auch prognostiziert habe in einer anderen Folge für dieses Jahr, dass die Personenmarke Und
Ja.
das ist eben egal, ob auf Ratgeberseite, ExpertInnenseite, Selbstständigkeit, aber auch eben in der Belletristik als Romanautorin, dass die Personenmarke immer wichtiger wird. Und dieses Jahr da schon sehr stark in diese Richtung geht. Und vor allem das Schöne ist, das ist ein Trend, der wird nicht nachlassen. Da lege ich jetzt einfach mal ganz kurz meine Hand für ins Feuer, weil die Person, die im Mittelpunkt steht, wie soll die denn ersetzt werden, außer direkt von KI? Deswegen ist das das, was uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes menschlich macht, einzigartig macht und andere Menschen dadurch begeistern kann. Und ja, immer, jede Person kann andere Menschen begeistern, weil wir alle unterschiedliche Persönlichkeiten haben und unterschiedliche Persönlichkeiten anziehen. Und deswegen sehe ich das nicht abbrechen, dass genau die Person halt weiterhin im Mittelpunkt steht und stehen wird, noch perspektivisch.
Ja, also das ist auch, was ich aus meinen Seminaren mitgenommen habe zum Thema KI und mit in Gesprächen in der Branche. Das ist so essentiell und das kann eine KI nicht leisten. Und die kann ein Tool sein und gerade in der Zeit, in der jeder Content erstellen kann, ziemlich einfach. Gibt es halt auch viel Mist-Content, aber es wird halt einfacher, das ist eine Chance für viele, die sonst nicht so, sage ich mal, teilhaben können. Aber je mehr Leute Content erstellen können, desto wichtiger ist deine Person, desto wichtiger ist deine Persönlichkeit, ist das, was du einbringen kannst, weil das macht den Unterschied. Das ist das, was du sagst. Und ich glaube auch, das ist kein Trend, das ist einfach, so funktioniert es in unserer Zeit. Und auch Verlage setzen ja darauf. Also auch Verlage setzen ja viel, viel mehr als früher auf die Personenmarken und auf die Leute dahinter und erwarten ja auch, dass da Social Media technisch was gemacht wird, dass man sichtbar ist, dass man sich zeigt. Ne? Das ist nicht für alle so schön, aber ich finde es auch, das kann man auch lernen, man kann sich raustrauen und man kann das ja auch auf die Art und Weise machen, wie man es mit sich vereinbaren kann. Ne? Man muss ja nicht immer schreien, hier bin ich, schaut mich an, ich bin die Beste. Man kann das ja auch etwas ruhiger machen und trotzdem erfolgreich sein damit.
Es geht ja halt nicht auch darum, was man sagt, sondern wie man es sagt. Und es soll auch nicht sein, hier bin ich, sondern wirklich, man darf ja über sein Buch sprechen, aber es kommt ja darauf an, wie man über sein Buch spricht, warum man das Buch geschrieben hat, welche Themen darunter stehen, warum man diese Geschichten erzählt, warum man diese Themen gewählt hat. Und wenn man halt diese Sachen erzählt, vor allem erzählt und tatsächlich sich damit sichtbar macht, kann das so helfen. Und ich finde halt manchmal schade, dass Personen halt sagen, ich bin introvertiert, ich kann das nicht. Weil introvertiert, ja. Für die Person ist es schwieriger, in Interaktion mit Menschen zu treten. Dieses Bunte, das kann alles sehr schnell überfordernd sein. Aber es bedeutet nicht, erstens nicht, dass man unbedingt schüchtern sein muss. Und es bedeutet auch nicht, dass man das nicht kann. Und dabei ist tatsächlich Social Media eine Unterstützung, eine Hilfe. So ein Gespräch, wie wir hier führen, das wäre für introvertierte Personen eigentlich auch kein Problem, dass man sich unterhält und das Ganze halt mitlaufen lässt. Man muss nur den Weg finden. Und dann kann Social Media beispielsweise oder Long-Content-Formen wie Blog oder eben Podcast oder Video, also Vlog, also sowas wie YouTube-Videos, kann einem dann helfen, weil man eben nicht sich aufhalten muss in der Menge, in der Buchmesse zum Beispiel oder bei Netzwerktreffen oder jedenfalls solche Veranstaltungen, die könnten dann viel anstrengender sein und schwieriger sein. Und anstrengend übrigens ist diese ganze Geschichte mit der Vermarktung immer für jede
Ja.
Person. Und eine
Ja.
Hürde, vor die Kamera zu treten, ist es immer. Und eigentlich für jede Person. Da ist ein eigentlich dabei gewesen. Aber man sollte sich nicht dahinter verstecken.
Und jeder hat ja was zu erzählen, weil jeder hat ja das Buch aus einem bestimmten Grund geschrieben und da ist ja eine Geschichte dahinter. Man hat ja die Geschichte schon. Und gerade bei Social Media hat man auch ein bisschen unter Kontrolle, was man erzählen möchte, wie man es erzählen möchte, wann man es erzählen möchte. Ne? Also ich finde es ganz gut, dass ich das dosieren kann. Ich kann von mir auch persönlich erzählen. Jetzt gerade bei meiner Geschichte mit der Wochenbettdepression war es manchmal schwierig, so Zeitungsinterviews. Auch wenn man da vorher kurz abgeklärt hat, ne, das möchte ich nicht. Aber auf Social Media kann ich ja genau das teilen, was ich möchte. Und ich kann Dinge weglassen, die mir zu intim sind oder die andere Familienmitglieder betreffen oder so. Ich habe meine Geschichte da im Griff und unter Kontrolle, das, was ich rauslassen möchte. Und ich kann das selbst steuern. Und das finde ich gerade bei so sensiblen Themen schon super wertvoll, weil ich einfach auf meine Grenzen selbst achten kann.
Genau das ist es nämlich. Man kann selber einschätzen, so von wegen, ich kann einen Zeitrahmen setzen, aber auch wie viel ich zeige, was ich zeige. Und deswegen ist es immer schön, wenn man das halt nochmal anspricht, weil wir haben so viele Möglichkeiten, wir müssen nur danach greifen. Und zum Thema KI beispielsweise, deswegen bin ich ja auch so ein großer Fan von Podcasts. Und das Schöne ist, dass man es erstens hier auch mit Video verbinden kann. Und zweitens, KI hätte von der Wahrscheinlichkeitsrechnung wohl gerade bei diesem Gespräch nie diesen Bogen geschlagen, dass wir die ganze Zeit über Mütter und Selbstständigkeit sprechen und auf einmal geht es dann doch über Ratgeber und wie man die am besten spricht. Und ich finde, da merkt man halt auch, wie man sich da, also wo es dann doch menschlich ist. Und das ist eben, dass man halt Gespräche auch zulässt und sich entwickeln lässt. Und ich danke dir auf alle Fälle, dass wir genau diesen Bogen heute geschlagen haben. Und dass wir über diese Themen so uns unterhalten konnten.
Ja, danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch. Ansonsten gerne diesen Podcast abonnieren, um zu gucken, wohin sich das nächste Gespräch hinwendet. Nochmal das Glöckchen drücken, damit man bloß nicht die nächste Folge verpasst. Und wenn wir schon dabei sind, kann man uns auch noch, also mich, uns, aber gerne auch dieses Gespräch bewerten. Und da freue ich mich natürlich ganz doll drüber. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen und hören uns.
Dankeschön, ciao.
Tschüss.